Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis 8,1. Wir gehen weiter durch die Apostelgeschichte, das ist eine Weile her. Wir hatten das letzte Mal eine lange Predigt, über eine lange Predigt gehört, nämlich über die Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte 7, der erklärt, wie Gott durch die Geschichte gehandelt hat und wie er dann Jesus gesandt hat. Und Stephanus steht eigentlich vor Gericht für Gotteslästerung und stattdessen klagt er seine Ankläger an. Und sagt, ihr seid die, die Gott lästern. Ihr seid die, die den ans Kreuz gebracht haben, den Gott für euch gesandt hat. Und ja, jetzt erfahren wir von ihrer Reaktion. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein und stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Amen. Ja, ich habe ein bisschen zu der Situation schon gesagt. Menschlich könnte man sagen, okay, hier ist das Ende einer kurzen Geschichte. Stephanus wurde gerade in Kapitel 6 erst eingeführt und hatte offensichtlich einen kurzen, sehr wirkungsvollen Dienst, der jetzt ein brutales Ende findet. Und die spannende Frage ist, wie sehen wir das, was hier passiert? Und ich habe gemerkt, als ich mich nochmal mit diesen Worten hier beschäftigt habe, wie diese Geschichte auf zwei Ebenen stattfindet. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist. Die Geschichte findet auf zwei Ebenen statt. Das eine könnte man die irdische Ebene nennen. Also da ist ein Anhänger einer religiösen Splittergruppe, der das Establishment reizt und provoziert und der daraufhin hingerichtet oder ermordet, das ist dann eine juristische Kategorie, wird und so sein Ende findet. Das ist das, was irdisch hier passiert. Er predigt und das Ergebnis ist, hinterher ist er tot. Dann erfahren wir aber von einer anderen Ebene, von einer himmlischen Ebene. Da ist die irdische Ebene und dann ist da die himmlische Ebene. Und da ist von Vision die Rede. Stephanus sagt, ich sehe den Himmel offen. Stephanus sagt indirekt, Jesus ist auf meiner Seite. Stephanus handelt hier eigentlich als jemand, der selber noch die Kontrolle hat. Also irdisch wieder, auf der irdischen Ebene ist es die absolute Machtlosigkeit bei ihm. Ne? Sie greifen ihn, sie schleppen ihn aus der Stadt, sie steinigen ihn. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes passiv in dem Ganzen. Auf dem, was ich die himmlische Ebene nenne, ist er aktiv. Er sagt, Jesus, nimm meinen Geist auf, ich gebe ihn dir. Er bittet um Vergebung für seine Mörder. Er ist der hier eine geistliche Deutung gibt. Er ist der hier irgendwo die Kontrolle in der Situation zu haben scheint. Also eine irdische Ebene und eine himmlische Ebene. Die spannende Frage ist, wie bringen wir die zusammen? Wie bewerten wir die? Und viele würden sagen, naja, also dass diese himmlische Ebene, das ist ja ganz nett. Kann man auch verstehen, wenn jemand dann in so einer Stresssituation ist, dann sieht er irgendwelche Dinge, vielleicht kann man das neuronal irgendwie begründen, was da passiert. Also ich habe ein helles Licht gesehen, so einen langen Tunnel oder so. der muss das irgendwie, muss er damit ja klarkommen. Oder die Kirche, die das aufgeschrieben hat, die musste dem ja trotzdem irgendwie ein Happy End geben. Und ja, dann kommen halt die Engel und das ist schön. Ne? Aber Fakt ist doch die irdische Ebene. Ja, vorher hat er noch gelebt und hinterher war er tot. Das ist doch das, was zählt. Ja, so denken Menschen, die nicht an Gott glauben, und so denken wir als Christen, glaube ich, oft genug oder viel zu oft auch. Da ist ja alles ganz gut und schön. Irgendwie religiös gesprochen stimmt das, mag das stimmen. Also du als Pastor musst das ja auch so sagen. Aber ich weiß, was ich sehen kann, was ich anfassen kann. Ich mache mir keine frommen Illusionen oder fromme Sprüche, die kannst du behalten. Ich habe ans Vaterunser denken müssen. Ist euch mal aufgefallen, was für ein radikales Gebet das Vaterunser ist? Also es gibt viele Christen, gerade so in unseren Freikirchen, in charismatischen Gemeinden, die mit so formalen Gebeten nicht so zu Hause sind und sagen, das ist ja dann nur irgendwie Ritual, leier ich so runter. Aber achte mal drauf, was du darunter leierst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Verstehst du, was du da betest? Also Himmel, da geschieht Gottes Wille. In der Regel meistens, nein, immer. Ja? Und wir beten jede Woche mindestens, genauso wie im Himmel soll dein Wille auch auf der Erde geschehen. Wenn du dir das nur mal eine halbe Minute vorstellst, dann ist das ziemlich abgefahren. Wir haben gerade von Syrien gehört. Ja, und du weißt, was in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft los ist. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also hier bringt Jesus die himmlische Ebene und die irdische Ebene auf eine ganz andere Weise zusammen. Du sagst, ja, Frieden, klar, dann wenn wir alle tot sind, dann ist Frieden. Nein, Gott ist mächtig und er regiert im Himmel und er breitet seine Herrschaft aus auf der Erde. Hier geschieht sein Wille noch nicht überall. Vieles geschieht, ja, was Gott zulässt. Er könnte diese Erde beenden sozusagen, dieses Zeitalter, dann wäre alles vorbei. Aber er lässt Dinge laufen, aber er bringt seinen Willen mehr und mehr in die Realität, die wir erfahren. Also sein Wille soll geschehen und dann wird diese himmlische Ebene sehr real für uns, wenn wir das wahrnehmen. Wir sagen, das ist das, was die Zukunft ist. Ich will gleich noch mehr dazu sagen, aber jetzt schon mal die Frage an dich, auf welche Ebene achtest du besonders? Also, wir ignorieren nicht die irdische Ebene, das meine ich nicht. Ja? Manchmal wird Christen vorgeworfen, die würden sich irgendwie eben in irgendwelche Traumwelten flüchten. Das ist Buddhismus oder sowas, aber das ist nicht Christentum. Also, ja, das Leiden ist, du musst erkennen im Buddhismus, dass alle Existenz Leiden ist. Und im nächsten Schritt musst du erkennen, dass das Leiden Illusion ist. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du es geschafft. Aber das Christentum, die Botschaft Jesu, ist sehr realistisch, was diese Erde angeht, was den Schmerz, das Leid dieser Erde angeht. Jesus ist im Nahen Osten aufgewachsen, vielleicht einfach nur mal so weit. Aber sagt, es gibt mehr. Und diese himmlische Realität, die verwirklicht sich. Und die Frage ist, ob ich kann mich nur auf die irdische Ebene ausrichten, sagen das andere, das sind nur Sprüche. Oder ich kann sagen, okay, es ist jetzt so, aber Gott, du hast was anderes. Versteht ihr, was das für einen Unterschied macht? Wir kommen da nochmal hin. Ich will mit euch ein bisschen in dieser Geschichte auf die himmlische Ebene achten. Die irdische Ebene ist ja, wie gesagt, schnell auserzählt. Das ist für Bericht von Amnesty International, ja, Mord aus religiöser Intoleranz oder sowas. Da gibt es dann einen Report. Aber was passiert auf der himmlischen Ebene? Wir bekommen hier einen Einblick tatsächlich in die himmlische Ebene und das kriegen wir nur durch Offenbarung. Das kriegen wir nicht durch drüber nachdenken oder sich in sich selbst versenken, sondern dadurch, dass Gott es hier dem Stephanus und dann auch uns offenbart. Also der Hohe Rat hier sind schon kurz davor, Stephanus umzubringen, am Ende von der Passage vorher, nachdem er fertig geredet hat. Und dann bringt er es auf die Spitze, als er sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Dann drehen sie richtig durch und dann bringen sie ihn um. Was ist da los? Da sind zwei Dinge los. Das erste ist, er dreht ihr Urteil um. Das ist hier der gleiche Hohe Rat, der ein paar Wochen vorher Jesus umgebracht hat oder an Pilatus ausgeliefert hat, und ihr kennt die Geschichte. Und jetzt sagt Stephanus, ich habe gerade eine Botschaft vom Himmel erhalten, der Jesus, den ihr als Gotteslästerer umgebracht habt, der ist jetzt in der höchsten Ehrenposition, die es irgendwo im Universum und darüber hinaus gibt. Nämlich an der rechten, zur Rechten Gottes. Ihr kennt solche Geschichten von irgendwelchen Chefs von Plattenfirmen, die mal irgendwie vier Jungs aus Liverpool gesagt haben, Gitarrenmusik ist out, euch will keiner hören. Dann sind die zu einer anderen Firma gegangen als die Beatles und der Rest ist Geschichte. Ja? Also es gibt solche Fehlurteile. So im Computer, es gibt Bedarf für 3 PCs weltweit oder so, hat, glaube ich, Chef von IBM 1948 gesagt oder so ähnlich. Das toppt alles hier, diese Fehleinschätzung. Der Jesus, den ihr umgebracht habt, den hat Gott erhöht. Das würde schon reichen. Ja? Und dann sagt er aber noch mehr, wenn Jesus zur Rechten des Vaters, zur Rechten Gottes steht, dann ist er nicht irgendwer, dann ist er eben nicht nur irgendein von Gott angenommener Prediger. Dann können wir nicht mehr sagen, Jesus ist ja ganz nett. Ja, der hat ja auch gute Dinge gesagt. Leider haben sie ihn dann zu schnell erwischt. Geht ja vielen so. Oder ja, Muslime sagen, ja, wir ehren Jesus auch. Er ist ein Prophet. Neben Noah und Adam und Mose und so weiter und so weiter. Da gibt es noch viele andere. Und Stephanus würde sagen, nein, er ist mehr als das. Ja, er ist ein Prophet. Aber noch viel mehr. Ist euch aufgefallen, was Stephanus betet? Er sagt, nimm meinen Geist auf. Und er sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Kommt euch das bekannt vor? Das hat jemand anders auch schon mal gesagt. Ja, in der Kirche ist die richtige Antwort fast immer Jesus. Jesus am Kreuz sagt, Herr, nimm auf meinen Geist. Oder ich gebe meinen Geist in deine Hände. Und er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus ist hier ganz Nachfolger Jesu, selbst in seinem Sterben. Das ist etwas, was wir nur voll Heiligen Geistes, wie es über ihn heißt, tun können, in so einer Situation. Ja, wir müssen nur den Computer abstürzen, dann bin ich schon weniger heilig als Stephanus hier in seinem Tod. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber was jetzt wichtig ist, habt ihr gesehen, zu wem Stephanus betet? Er sagt in Vers 59, Herr Jesus, nimm auf meinen Geist. Wo Jesus zum Vater gebeten hat. Dann sagt er, Herr, Kyrios, Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also genauso wie Jesus den Vater angerufen hat, ruft Stephanus Jesus an. Und sie stehen auf einer Ebene. Und wir können hier nicht anders, als zu sagen, Jesus ist nicht nur jemand, der gesandt ist von Gott, sondern Jesus ist Gott selbst. Er hat die gleiche Autorität, er hat die gleiche Ebene wie der Vater. Er wird hier von Stephanus angebetet, wie von vielen anderen. Und deshalb ist es völlig unmöglich, dass wir Jesus außen vor lassen, was weiß ich, im interreligiösen Dialog sagen, na, wir reden halt nur von Gott, dann tun wir niemandem weh oder so. Denn wir können zu Gott nur durch Jesus Christus kommen. Er ist Gott selbst. Und das ist ganz klar und das ist eine Provokation. Und er treibt sie hier auf die Spitze noch in seinem Tod. Und das heißt für uns natürlich, wir sind gerufen, uns auf Jesus auszurichten, ihm zu folgen, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen. Das, was er sagt, sind nicht nur Perlen der Weisheit, mal ganz nett, sondern ja, Gottes Wort für uns. Weil er Gottes Wort für uns ist. Und dann passiert hier auf der himmlischen Ebene noch etwas. Jesus ist zur Rechten Gottes, das kennen wir. Im Epheserbrief heißt das, ja, Gott hat ihn auferweckt und ihn erhöht und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen. Und hier ist er auch zur Rechten Gottes, aber er sitzt nicht. Ist euch das aufgefallen? Er steht. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Jetzt könnt ihr sagen, naja, sitzen, stehen, kann auch nicht die ganze Zeit sitzen oder so. Der Marc kann auch mal zwischendurch aufstehen übrigens, Knie durchstrecken. Aber hier geht es um was, ja bitte, hier geht es um was anderes. Wenn das Gericht zusammenkommt zur Urteilsverkündigung, dann steht der Richter auf und dann erhebt sich das Gericht, dann wird das Urteil verkündet. Jesus ist hier als der Richter. Jesus ist hier als der Richter, der ein anderes Urteil spricht. Das ist hier, wird hier nicht ausgesagt. Es kommt nicht wie bei der Taufe von Jesus die Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber in dieser Vision ist das für Stephanus glasklar. Jesus hat hier etwas anderes zu sagen als diese Menschen. Und wir sind, ich habe eben gesagt, es gibt die himmlische Ebene und die irdische Ebene. Stephanus erlebt jetzt nicht, dass der Richter, der himmlische Richter, sagt, stopp, wir unterbrechen jetzt diesen Prozess, es gibt eine höhere Instanz. Hier ist eine Meldung aus Karlsruhe. Ja, diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes ist ab sofort nichtig. Nein, auf der irdischen Ebene wird der Prozess nicht wirklich unterbrochen. Stephanus wird immer noch hingerichtet. Ja, wie im Film, wenn dann vielleicht der Präsident schon begnadigt hat, aber die Botschaft kommt zu spät an und der Mensch wird trotzdem gehängt. Stephanus kriegt die Botschaft, aber beim Hohen Rat kommt sie nicht richtig an. Und auf der irdischen Ebene ändert sich nichts. Aber wir müssen sagen, es ändert sich noch nichts. Denn Jesus ist der Richter. Und er wird kommen. Und er wird Gericht halten. Das ist etwas, was übrigens auch Muslime glauben. Und für viele ist diese Botschaft vom Tag des Gerichts eine Schreckensvision. Oder ja, da will man nicht so drüber reden, wir wollen den Leuten keine Angst einjagen. Wenn ich mir diese Welt anschaue, ihr Lieben, dann ist das eine Botschaft der Hoffnung. Dass eines Tages nicht mehr Despoten und Bürokraten und ja, vielleicht auch gute Menschen, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, über das Schicksal dieser Welt bestimmen, sondern dass es einen gerechten Richter gibt, der die Dinge ins Lot bringen wird, der die Dinge richten wird, Recht machen wird. Dann ist nicht mehr die UNO und nicht mehr Assad und nicht mehr Putin, sondern dann ist Jesus der, der entscheidet. Und das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht für alle, die sich an ihn halten. Und die dürfen dann Gewissheit haben. Ich habe mich riesig gefreut über das Zeugnis, was wir eben gehört haben. Wir dürfen dann Gewissheit haben. Ja, wir sind bei ihm gut aufgehoben, wenn wir bei Jesus unsere Zuflucht genommen haben. Aber wir dürfen wissen, all das, was offen bleibt in dieser Welt, und das ist eine Menge. Ja, ich lüge mir die Welt nicht schön. Ja, und wenn man sich bemüht und wenn man immer betet, dann geht es einem immer gut. Nein, wenn du länger als 3 Stunden Christ bist, weißt du, dass das nicht stimmt. Es kommen schlimme Dinge. Und auch Christen erleben schlimme Dinge. Und manchmal erleben sie die schlimmen Dinge erst, wenn sie Christen geworden sind, weil sie Christen geworden sind. Aber das ist eben nicht das Letzte. Das ist nicht die letzte Instanz. Und wir müssen schauen, welche Instanz wollen wir wirklich auf unserer Seite haben. Ja, wenn du dich entscheiden kannst, das Ortsgericht Gisselberg ist für dich und das Bundesverfassungsgericht ist gegen dich oder umgekehrt, dann würde ich gerne gute Freunde in Karlsruhe haben, weil das die Instanz ist, die dann irgendwann zählt. Und die Frage, es ist nochmal die Frage vom Anfang, auf wen achte ich, auf welche Stimme höre ich, nach welchem Richter richte ich mich? Es gibt Situationen, wo du dich entscheiden musst. Möchte ich Anerkennung von Menschen und Zurückweisung von Gott? Oder suche ich die Anerkennung bei Gott und riskiere die Zurückweisung durch Menschen? Es gibt viele Situationen, wo das Gott sei Dank nicht eine Alternative ist. Ja, und wenn Jesus deinen Charakter verändert und du geduldiger wirst und liebevoller und zuverlässiger, dann freuen sich auch Nichtchristen normalerweise. Und das ist wunderbar. Auch in der Apostelgeschichte haben wir anfangs gelesen, sie hatten Gunst bei allem Volk. Und zwar nicht, weil sie das Evangelium verwässert haben oder irgendwas, sondern weil das Volk einfach die Güte Gottes gesehen hat. Aber es gibt andere Zeiten. Und dann ist die Frage, auf wen hören wir? kurzfristig mag es klüger aussehen, ja, wenn der Stephanus sich hier irgendwie noch in letzter Minute umgewendet hätte, vielleicht sich versucht hätte, ein bisschen einzuschleimen. Oder wenn er von Anfang an ein bisschen diplomatischer gewesen wäre. Sagt ja, du musst ja ein Teil von dem System sein, wenn du das System verändern willst. Du musst dich da irgendwie einen hohen Rat wählen lassen und dann kannst du ja mal deine Impulse auch einbringen und so weiter. Das wäre irdisch klüger gewesen, physisch gesünder möglicherweise, aber geistlich möglicherweise tödlich. Und wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, dann möchte ich, dass wir klar sind, auf welcher Seite wir dann stehen und auf wen wir dann hören. Wenn ja, vorhin hat jemand gedankt im Gebet, dass wir hier noch in Freiheit verkünden können. Wir sagen, wir können immer verkünden. Die Konsequenzen sind andere. Ich habe manchmal solche Gedanken in meinem Kopf, dass, naja, wenn es dann vielleicht irgendwie schwierig wird und dann, wenn man bestimmte Dinge sagt, dass Jesus der einzige Weg ist und auch klare Vorstellungen hat, wie wir leben sollen, dass wir dann keine Gemeinnützigkeit als Verein mehr haben. Dass vielleicht dann irgendein Prediger mal in Beugehaft kommt für 3 Tage. Oder so. Das sind so Szenarien, die ich mir im Moment in den nächsten 15 Jahren vorstellen kann in Deutschland. Ich sage, da sind wir immer noch in den Top 3% von Religionsfreiheit weltweit, wenn wir sowas erleben, wenn wir uns nicht mehr hier registrieren können als gemeinnütziger Verein, was nicht in Sicht ist im Moment, aber was kommen könnte. Und die Gemeinde Jesu hat 2000 Jahre nicht nur überlebt, sondern ist geblüht und häufig da und häufig gerade da, wo die Konsequenzen ganz andere waren, wenn man Jesus bekannt hat. Also wir müssen nicht denken, dass dann plötzlich die Lichter ausgehen. Aber alles hängt daran, wie wir das irdische Level, die irdische Ebene und die himmlische Ebene einschätzen. Denn wenn diese himmlische Ebene nicht real ist, wenn das nicht real in deinem Herzen auch ist, wenn das dann doch nur irgendwie ein frommer Spruch ist alles, dann kannst du dich danach nicht ausrichten, dann wirst du dich nach dem Irdischen ausrichten. Und dann muss man sagen, der Stephanus, so lieb wie wir ihn haben, ist ein Dummkopf, dass er das hier sich so aufgeführt hat. Er wusste doch, was ihm blüht. Das Gleiche müssen wir dann auch über Jesus sagen. Oder vielleicht war er naiv oder vielleicht irgendwas anderes. Ja, der hat es ja gut gemeint, aber der hat halt die Realitäten dieser Welt verkannt. Wenn das himmlische Ebene, diese himmlische Ebene nicht existiert, dann ist auch ein Saulus, der hier so eingeführt wird. Ist das nicht wunderbar, wie Lukas den Saulus uns hier so seitlich ins Bild schiebt und sagt, merkt euch mal dieses Gesicht, der kommt gleich nochmal. Fantastisch. Aber ein Saulus, der eine glänzende religiöse und akademische Karriere nicht aufs Spiel setzt, sondern aus dem Fenster schmeißt, sagt, ja, wenn du was reformieren willst, dann musst du im System bleiben, Saulus. Und nicht die Leute so provozieren. Dann ist er einfach dumm. Wenn diese himmlische Ebene nicht real ist, dann war auch unsere Freundin Dani einfach dumm. Eine glänzende Linguistin, die vor einigen Jahren nach Afghanistan gegangen ist, um Menschen zu dienen. Und sie hat in 2, 3 Jahren Dari und Pashto gelernt. So gut, dass sie übersetzen konnte. Ich habe mir sagen lassen, dass das nicht die einfachsten Sprachen sind. Und dann ist sie, weil sie so gut Dari und Pashto konnte, mit einer Gruppe von Ärzten mitgereist. Ich habe die Geschichte hier schon erzählt. Um in Waziristan, in einer der ärmsten Gegenden Afghanistans, den Menschen, die keine medizinische Versorgung haben, zu dienen. Und auf dem Rückweg von dieser Reise wurden sie aufgehalten von Banditen oder Terroristen oder ja alles von dem wahrscheinlich. Und sie wurden der Reihe nach an einem Flussufer aufgestellt und niedergeschossen. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig das islamische Glaubensbekenntnis rufen. Daraufhin wurde er verschont und er konnte dann diese Geschichte weitererzählen. Und wir waren auf einer Hochzeit und kriegten einen Anruf, die Dani ist tot. Und wenn diese himmlische Ebene nicht real ist, die war 25, unverheiratet, wie man so sagt, hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, dann war es einfach dumm, in so ein gefährliches Land zu gehen. Und sie war ein paar Monate vorher hier im Gottesdienst gewesen, und hatte auf meine Frage, was sagen denn deine Eltern dazu, dass du nach Afghanistan gehst, gesagt, ja, wir wissen, jedes Mal, wenn wir uns verabschieden, es könnte das letzte Mal sein. Aber meine Eltern unterstützen mich und sie beten für mich. Erinnert ihr euch, als es auch im Jemen die Morde an Christen gab, dann haben viele in der Presse gesagt, die waren ja selber schuld. Und wie kann man nur? Und wer schickt denn Leute in den Jemen und so weiter? Und wenn die da in Afghanistan unsere Hilfe nicht wollen, na bitte, dann sollen die selber sehen, wie sie klarkommen. Das ist auf der irdischen Ebene Logik. Aber die himmlische Ebene ist eine andere. Und die sagt, da ist der Himmel offen für die Dani. Und sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich, ja. Und sie lebt es in vollen Zügen jetzt. Und das ist vielleicht nicht das, wie sie sich das geträumt hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir sie treffen könnten jetzt. Aber es ist es, wenn die himmlische Ebene real ist, dann ist es das wert. Versteht ihr? Und ich gehe noch einen Schritt weiter und dann bin ich auch gleich durch. Wenn die himmlische Ebene nicht real ist, wenn die nur aus frommen Sprüchen besteht, damit man halt das Elend ertragen kann, dann kann ich das Elend nicht ertragen. Wenn ich mir anschaue, was in Syrien los ist und sage, das Einzige, was wir haben, ist die Hoffnung, dass die Menschen irgendwie dann doch gut sind oder so, sage ich ja, schönen Dank. Wenn ich sehe, wie Hass sich ausbreitet in unserem Land, ich bin wirklich nicht naiv, aber ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Kommunalpolitiker heute fordern, die Todesstrafe einzuführen, AfD-Politiker irgendwo in Sachsen-Anhalt, um unsere Regierung an die Wand zu stellen. Dass gestern eine Bürgermeisterkandidatin in Köln fast umgebracht wurde, weil sie Flüchtlinge willkommen heißt. Dass auf der TTIP-Demo und auf der Pegida-Demo, da sind links und rechts gleich faschistisch, Galgen und Guillotinen aufgestellt werden für unsere Regierung. Dann denke ich, was ist denn hier los? Das, was wir so Humanität und Zivilisation und so denken, das ist eine dünne Schicht. Und da muss man ein bisschen dran kratzen und dann kommen Abgründe zutage. Und als wenn man Humanist ist, der also an gute Menschen glaubt, dann ist die Reise hier zu Ende. Wenn das jetzt schon in unserem satten Deutschland so ist, was soll denn dann in Syrien oder in Libyen oder woanders los sein, in Russland? Aber wenn Jesus wahr ist, wenn Jesus real ist, dann stimmt das, dass er der Herr der Geschichte ist. Dann stimmt das, dass er diese Welt in seiner Hand hält. Und dann stimmt es, dass wir uns nicht fürchten müssen. Wir verschließen nicht die Augen vor dem Hass und vor dem Zorn und vor der Verfolgung und von der Lüge, aber trotzdem hoffen wir. Und nicht hoffen im Sinne von, ich hoffe, dass nochmal schön wird diesen Herbst, sondern hoffen als eine feste Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er der König ist. Ich weiß, dass er der Herr ist. Und Könige, das ist unser Problem, kennen wir ja auch nur aus dem Märchen oder aus der Klatschpresse. Aber der wirklich diese Welt in seiner Hand hält und der einen Weg für jeden von uns hat, für Stephanus und für Dani und für dich und für mich. Jesus steht zur Rechten Gottes. Vielleicht kann man das auch so verstehen, wenn du einen Besuch kriegst. Jemand kommt rein, dann stehst du auf, um ihn zu begrüßen. Hoffe ich, dass du Kinderstube hast. Und Jesus steht auf und sagt, Stephanus, komm, du gehörst zu mir. Ich stelle mich zu dir und ich nehme dich auf. Und das gilt nicht nur für die umgebracht werden für Jesus, sondern für jeden, der Jesus nachfolgt, der mit ihm durch diese Welt geht. Und ihr kennt diese Worte, aber wir müssen sie immer und immer und immer wieder hören. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8. In dem allen, und das hat er vorher alles gerade aufgezählt, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und Herr, wir preisen dich, dass du eben nicht nur ein Seelentrost an der Seite bist, sondern unser Herr und der Herr über die ganze Welt. Und du kommst in Herrlichkeit und du wirst die Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit verwandeln. Und du wirst dein Recht und dein Licht aufrichten. Und du bist jetzt dabei, dein Reich auszubreiten. Wir danken dir für deine Zeugen in dieser Welt. Wir danken dir für einen Stephanus. Wir danken dir für eine Dani. Wir danken dir für viele, viele Namenlose, die wir gar nicht kennen, die heute dich bekennen und alles aufs Spiel setzen. Danke, dass du uns rufst, deine Nachfolger zu sein in dieser kranken Welt. Und als diejenigen, die wissen, dass diese irdische Ebene nicht alles ist, die dein himmlisches Licht sehen und dir folgen. Danke, Herr. Halleluja. Wir beten dich an, König Jesus. Amen.